Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Hallo, lieber Robert. Lange Zeit nichts voneinander gehört, heute aber wieder gemeinsam eingefunden zur Podcastaufnahme. Kurz vor Heiligabend, am Dienstag ist der 24.12. Wir nehmen heute am 19.12. auf und du hast es geschafft, zwischen deinen ganzen Geschenkeinkäufen heute noch etwas Zeit abzuknapsen. Und ich freue mich, dass du da bist.
Hallo KD, schön dich zu sehen und schön, dass wir uns auch wiedererkannt haben nach der Pause.
Ja, das ist wichtig. Manchmal verändern sich ja Menschen auch noch äußerlich, aber ist gut, dass wir uns trotzdem wieder erkannt haben. Schön, dass du nicht so viel verändert hast an deinem Äußeren.
Ach so. Ist das gleich der Themeneinstieg im Sinne von Veränderung und Nichtveränderung, oder?
Nein, das sollte es noch nicht sein, aber das ist ja bekanntlich eins der menschlichen Themen, die uns immer wieder in Bredouille bringen kann. Was wollen wir bewahren, was läuft gut und was soll sich aber unbedingt verändern? Und wenn es dann sich verändern lässt, ist ja auch gut, aber meistens kommen ja irgendwelche Themen oder Handlungen dazu, dass doch irgendwie alles so bleibt, wie es ist, obwohl wir es nicht wollen.
Es erinnert mich tatsächlich an ein Zitat, was ich mal in einem Video von dir gesehen habe. Da warst du auf irgendeiner Tagung oder dergleichen. Und da ist mir der Spruch in Erinnerung geblieben, Menschen haben kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Und das kam mir heute Morgen in den Sinn und jetzt auch nochmal. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse es hier an der Stelle mal fallen.
Ja, das passt sehr gut, auch zu meiner aktuellen Situation. Das ist ja immer wieder neu. Ich habe ja das Gefühl, nicht nur, dass ich viel weiß, wenn ich mal ein bisschen anmaßend sein darf. Also ich glaube, dass ich in einem gewissen Ding relativ viel Wissen auch angesammelt habe. Aber übers Internet steht mir ja alles Mögliche zur Verfügung. Das ist also schier unerschöpflich, aber aus dieser ganzen Menge dann das in die konkrete Umsetzung, in konkrete Handlungsoptionen zu bringen, das ist immer wieder neu das Thema und es beginnt eigentlich manchmal jeden Tag neu wieder.
Ja, wenn du sagst, es ist jetzt genau dein Thema, magst du da was konkreter teilen, oder?
Ja, also Umsetzung ist das Thema. Ich arbeite mit jemand anderem noch an einer neuen Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung, ja, und das ist die Webseite schon relativ weit, die ist aber nicht online und da haben wir jetzt die Möglichkeit, in einer bekannten Zeitung demnächst einen Artikel zu platzieren. Und da merke ich so, dass ich, glaube ich, da einfach viel Erfahrungswissen zumindest habe und gleichzeitig das jetzt so allgemein für den gemeinen Leserin oder Leser nach außen zu bringen, das würde ich jetzt mal für mich als herausfordernde Umsetzung sehen.
Gut, also die Umsetzung nicht nur in jetzt Bezug auf ein eigenes Projekt, sondern auch der Bezugnahme.
Ja. Also immer wieder, sage ich mal, ganz simpel jetzt die andere Ambivalenz innen und außen so gut zu regulieren, dass das für die anderen im Außen gut passt. Also, dass ich mein Inneres irgendwie so aufbereite, auch hier in unserem Podcast ja auch, dass es dir möglich wird, das nach Möglichkeit so zu verstehen, wie ich das eigentlich meine in meinem Inneren. Und ja, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Oder drückt mein Inneres immer ohne Rücksicht auf andere im Außen so nach außen, dass die dann die ganze Anpassungsleistung bringen müssen, mich zu verstehen, ja? Oder ein anderes Zitat von mir oder von mir, habe ich wahrscheinlich irgendwann auch irgendwo gehört, aber das verwende ich immer. Es würde zwischen uns Menschen viel leichter gehen, wenn alle nach der Maxime handeln würden, wie mache ich anderen den Umgang mit mir möglichst leicht?
Also ich lasse es gerade noch wirken, weil es zumindest auf den ersten Blick zu einem Satz im Kontrast steht, den ich mir so ein bisschen rausgegriffen habe und ich will nicht sagen zu meiner neuen oder aktuellen Maxime erhoben habe, aber an dem ich mich ein bisschen orientiere, nämlich, dass es, ist jetzt frei interpretiert oder frei nacherzählt, es erstrebenswert ist, Menschen halt mit dem Gewicht der eigenen Persönlichkeit zu konfrontieren, damit sie sich damit auseinandersetzen können. Was ja zumindest auf den ersten Blick, ich sage bewusst auf den ersten Blick, gegenteilig scheint. Ich sehe da auch durchaus Schnittmengen, aber das finde ich jetzt einfach spannend, dieses, ne, ich mache es anderen leicht, wo du auch gesagt hast, die anderen müssen nicht die Anpassungsleistung bringen und auf der anderen Seite so der Spruch, den man so verstehen könnte, ich konfrontiere einfach Leute mit dem, was ich habe und was ich bin und dann passen sie sich an oder eben auch nicht und vielleicht müssen sie sich ja auch gar nicht anpassen, weil es vielleicht ja gar nicht so viel Anpassungsbedarfe gibt, wie ich vielleicht persönlich von mir meine.
Ja, das ist interessant. Bei mir hat das gleich ganz viele Aspekte ausgelöst. Der erste Aspekt ist, in welcher Lebensphase oder in welcher aktuellen Verfassung bist du gerade, dass dir dieses Zitat einfällt oder ich in dem Falle, dass das mir jetzt einfällt und das für mich gerade eine Bedeutung hat. Ja? Und bei meinen Arbeiten würde es jetzt für mich eher darum gehen, es anderen im Außen leichter zu machen, weil ich dann mehr Zuhörer oder Leserschaft vielleicht habe und kriege. Also mehr Aufmerksamkeit von mehreren Menschen, dass nicht so ein paar übrig bleiben, weil mir fällt da ein, die habe ich durch dich kennengelernt bei LinkedIn, die Gitta Pein oder wie die ausgesprochen wird, das habe ich mal verfolgt, die ja in dieser klassischen konstruktivistisch-systemischen Begriffswelt operiert. Und da war irgendein Leser, glaube ich, war es, der dann geschrieben hat, oh, das sei aber alles so komplex formuliert und da braucht er so lange, um das erstmal zu verstehen und ob man das nicht einfacher formulieren kann. Und dann war aber auch ein anderer, der gesagt hat, nee, es würde ihn richtig gut fordern und herausfordern und sich in diese Welt einzudenken und sich das darüber auch zu erschließen. Das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, wo ich denke, ja, so kann man natürlich auch Selektionskriterien schaffen, wen man da überhaupt in seine Sprachwelt lässt, wenn die Eintrittspforte schon so komplex ist, dass ich da schon scheitere, sage ich mal, dann gehe ich da natürlich auch nicht mit rein. Und das ist ja die Frage, will ich so spezial Wissen oder auch einen Spezialkontext anbieten für sehr wenige, die sich der Mühe unterziehen wollen oder eben Menge, ne, erreichen will oder besser gesagt Masse, dann ist das wahrscheinlich nicht das bevorzugte Vorgehen.
Ja, was ich da spannend finde, wo du sagst ja das mit dem, was brauchen andere Leute und warum bleibt der Satz eben, den ich jetzt gewählt hatte, bei mir so hängen, ist, glaube ich, ein Punkt, dass ich ja lange Zeit und manchmal auch heute noch so in den Erwartungserwartungen unterwegs bin. Also alle diejenigen, die jetzt sagen, huch, was ist das jetzt für eine Hürde mit den Erwartungserwartungen, die jetzt kommt, vielleicht zur kurzen Erläuterung. Wir Menschen haben ja Erwartungen im Sinne von, ne, was kriegen wir zu Weihnachten geschenkt oder was möchten wir gerne geschenkt bekommen oder wie verbringen wir Weihnachten oder wie gestalten sich Beziehungen und so weiter und so fort. Und Erwartung beschreibt letztendlich die Annahme von uns in Bezug auf andere Personen, was wir glauben, was die von uns erwarten, über uns denken, wie die was bewerten. Und das ist nicht immer zutreffend, so sage ich es mal. Und dementsprechend, um eben nicht in diesen Erwartungserwartungen und dadurch in meinen eigenen Filmen verhaftet zu sein, übe ich mich halt darin, einfach direktiver nach draußen zu gehen, um zu gucken, reagieren die anderen tatsächlich so, wie ich es vermute oder befürchte. oder reagieren sie vielleicht ganz anders? Und ich meine, ich habe das in den letzten Jahren ja schon kontinuierlich ausprobiert und es ging natürlich in beide Richtungen, dass Leute bei Punkten die Augen gerollt haben, wo ich mir dachte, war eigentlich super. Und dass umgekehrt Leute Sachen ganz toll fanden, wo ich mir gedacht habe, das war vollkommen der Schwachsinn, was ich da fabriziert habe. Und das vielleicht, warum ich da jetzt nochmal einen größeren Bezug zu diesem Satz gerade habe. Zumal dadurch ja letztendlich ich es am Ende des Tages den Leuten auch einfacher mache, weil sie tatsächlich was Greifbareres haben und was Ausdrucksstärkeres als irgendwas Hinfingiertes oder eben auch eine Zurückhaltung.
Ja, das ist spannend, weil du hast ja diese Formulierung verwendet, das Schwergewicht meiner Persönlichkeit anderen zuzumuten, ne? So ähnlich war die Formulierung, glaube ich. Und das heißt ja für mich auch nochmal, ich mute ihnen alles zu, sozusagen, was mich oder uns ausmacht, uns Menschen. Und muss dann damit leben, dass man manche eben überfordert oder dass manche Angst kriegen. Und das berührt dann so die unterschiedlichen Bewertungen, ne? Also, wo dann in dir, wenn ich dich als Beispiel nehmen darf, weil du das Zitat jetzt gebracht hast, nur sonst will ich keine Aussagen da machen, aber dieses. So, ich will so sein, wie ich bin, mit meiner ganzen, so wie ich geworden bin, sozusagen mit meinem Schwergewicht der Persönlichkeit und wünsche mir dann oder erwarte sogar, dass ihr damit umgehen könnt. Also, dass andere die Bewertung darauf setzen, mein Gott, das ist ja wuchtig, mächtig, der erdrückt mich ja mit diesem Schwergewicht, da kann ich überhaupt nicht standhalten. Und in deiner inneren Bewertung, ich weiß, das ist jetzt bei dir nicht so, aber bei anderen könnte das ja so sein, immer noch mehr sozusagen zu zeigen von diesem Schwergewicht, weil in deiner Bewertung es immer noch vielleicht eine Art Leichtgewicht ist, was du nach außen bringst. Und das ist so meine
Ja.
Erfahrung, dass über diese unterschiedlichen Bewertungen auch ganz viele Missverständnisse entstehen können, zwischen Menschen, weil die einfach von unterschiedlichen Bewertung dann ausgeht. Und dann macht der eine noch mehr, weil er denkt, jetzt ist aber, muss ich noch mehr bringen? Und die anderen denken, oh Gott, das ist schon so viel.
Ja. Ich will nicht sagen, ich habe jetzt den Impuls zu widersprechen, aber zumindest nochmal was zu ergänzen,
Sehr schön. Ich freue mich
weil,
auch über Widerspruch.
weil aus meiner Sicht geht es da ja weniger um Leute zu erdrücken, als vielmehr zu zeigen, was da ist. Und das muss ja eben gar nicht sein, ich fahre jetzt hier eine rücksichtslose Nummer, sondern ich bleibe eben bei mir und ich bleibe in meinem Tanzbereich und gehe von da aus mit dem Gegenüber in Kontakt, und schaue eben einfach, was dann für mich passt und es heißt ja auch nicht, dass andere das so annehmen müssen. Also auch in dem Zitat, vielleicht suche ich es bei Gelegenheit nochmal raus, geht es ja nicht darum, dass andere sich dann anpassen oder dem Ganzen unterwerfen müssen, sondern damit auseinandersetzen. Und die Auseinandersetzung kann natürlich auch bedeuten, dass jemand sagt, ne, so wie du unterwegs bist und so egoistisch und rücksichtslos, will ich mit dir nichts zu tun haben. Und dann ist das ja ein klares Statement und dann gibt es ja da einen Verhandlungsraum, wo dann ja beide Seiten gucken können, finden wir eben eine gemeinsame Wirklichkeit oder es trennt sich entsprechend, oder ganz was anderes. Also ich glaube, da geht es ja nicht um so ein Entweder-oder, entweder ich mache es anderen leicht, oder ich verhalte mich rücksichtslos, weil ich tatsächlich mal vor einigen Jahren für mich festgestellt habe, je egoistischer ich werde, umso bedeutsamer sind andere Menschen für mich. Nur halt nicht alle. So, und das ist vielleicht was, wo dann manche vielleicht schlucken. Wenn das auch, ich sag mal, mehr oder minder deutlich wird an der einen oder anderen Stelle, aber auf der anderen Seite finde ich das ganz natürlich, weil wir ja einfach selektieren und eben nicht beliebig mit Menschen in Kontakt sind. Also ich zumindest nicht, ich weiß nicht. Es gibt sicherlich Menschen, die zu allen Menschen vollkommen erleuchtet im selben Umgang sind und jedem Menschen mit Wohlbefallen begegnen. Und wenn ich gut unterwegs bin, gelingt mir das vielleicht auch, aber gemeinhin habe ich tatsächlich durchaus einen sehr bewertenden Charakter. Oder sagen wir, ich habe ihn zumindest auch.
Genau. Ja, ich glaube, dass die beiden Zitate natürlich überhaupt keinen innerlichen Widerspruch vielleicht schon darstellen, aber sie gehören zusammen. Weil das ist ja das, was wir in uns finden müssen, regulieren müssen. Wann ist die Situation, wo wir es eher den anderen im Außen leicht machen und ohne uns zu verleugnen mit unserer Person und Persönlichkeit und mit den ganzen Dingen, die wir da auch an uns haben. Und dann, wann ist aber der Zeitpunkt, wo ich das auch klar zeige und zum Ausdruck bringe, was ich für Schwergewichtsanteile habe. Ich meine, bei mir kann man das auch schon sehen teilweise. Aber ja, das gehört, glaube ich, zusammen. Und es entscheidet natürlich wieder die Situation oder, wie wir das in unserer systemischen Sprache sagen, halt der Kontext. Wovon mehr und wovon weniger oder auch, wovon war es heute zu viel und wovon zu wenig.
Ja, und ein Gedanke, der mir noch kommt, weil du auch gesagt hast, wie mache ich es anderen Leuten leichter, mit mir in Kontakt zu kommen oder mich zu verstehen. Ich glaube, was dort tatsächlich unterschätzt wird oder was ich lange Zeit unterschätzt habe, ist das tatsächlich zu fragen. Also weil gerade ich so als in meinen Studienzeiten und sicherlich auch noch eine Weile danach, habe ich mir immer gedacht, naja, ich muss jetzt ja irgendwie erahnen und vorhersehen, was der Gegenüber braucht, dass ich dann ich überspitze es jetzt mal, vorauseilendem Gehorsam das tue, was die andere Person erwartet. Wo ich ja dann wieder bei dem Thema Erwartungserwartung bin, also dass ich mir irgendwie gedacht habe, was der anderen Person helfen würde. Und dann war das aber gar nicht so und dann war ich im schlimmsten Fall noch dafür verletzt, weil ich habe es ja nur gut gemeint. Also gibt es ja auch von Bertolt Brecht das Zitat, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und das finde ich dann nochmal einen spannenden Punkt. Weiß ich wirklich, was es dem Gegenüber leichter macht oder glaube ich es nur? Und häufig lässt sich, also im besten Fall, je nachdem wie gut der Gegenüber mit sich selbst in Kontakt ist, lässt sich allein schon die Frage, was muss ich jetzt tun, damit du mich leichter verstehst, lässt sich ja häufig schon eine Brücke bauen oder zumindest ein Angebot.
Das wäre natürlich, ja, das wäre eine wunderbare Einladungskommunikation, sich erstmal über die Verstehensbedingungen zu orientieren, bevor es eigentlich inhaltlich zur Sache geht. Ne?
Ist aber auch, also für mich war es zumindest lange Zeit und ist auch manchmal heute noch eine mutige Sache, weil ich damit ja offenbare, dass ich jetzt ja nicht wirklich eine Idee habe, was der andere braucht. Ja.
Aber auch wenn ich jetzt, ich war jetzt wieder viel auf Reisen und war dann oft im Restaurant essen und da merke ich dann nicht nur Unterschiede im Service, aber da wird ja auch, manche fragen ja ganz genau nach auf der Speisekarte, wie hätten sie es? Mögen sie es lieber so oder so? Möchten sie davon mehr oder davon weniger? Und andere, die sagen, nee, das ist so und so gibt es das hier nur. Und wenn sie das nicht wollen, dann müssen sie halt gehen. Da gibt es halt gar nichts. Also etwas überspitzt, aber da ist die Bandbreite relativ groß. Also, aber manche haben sich auch wirklich halt gut danach erkundigt, wie ich es brauche, dass ich hier einen schönen Abend habe heute.
Ich finde deine Geschichten immer sehr schön, weil ich mich dann frage, was ist jetzt die tiefe, versteckte Botschaft darin, in dieser kleinen anekdotischen Geschichte? Ja, das ist ein bisschen wie im Deutschunterricht früher, was wollte uns der Autor damit sagen? Wo ich mir gedacht habe, vermutlich wollte der Autor uns damit gar nichts sagen, der hat einfach nur das geschrieben, um Geld zu verdienen, dass die Brötchen auf den Tisch kommen. Nicht, dass das jetzt bei dir genauso ist, aber es ist ja manchmal so, dass andere Leute mehr Bewertung oder Bedeutung in so Nebensätze oder Anekdoten legen als man selbst, also als ich manchmal selbst. Aber ich finde das bei dir immer, dir unterstelle ich zumindest immer einen tieferen, durchdachten Sinn und ein Ziel in solchen Erläuterungen. Wenn nicht für mich, dann mindestens für unser Publikum.
Okay, gut. Ja, ich muss das machen, damit nicht das ganze Schwergewicht meiner Persönlichkeit alles andere zerdrückt.
Du meinst dann so eine leichte, bekömmliche Geschichte, wo dann alle sagen, ach ja, es ist ja nur eine Geschichte.
Ja, nein, ich fand das ja, also jetzt komme ich schon irgendwie unter Druck, mich doch noch zu erklären mit dieser kleinen Anekdote. Du hast ja nochmal so schön gesagt, dass es eine gute Form sein kann, erstmal zu fragen, was da jemand mag in der Kommunikation, will er da klare Statements von dir oder soll es eher vorsichtig agieren, irgendwie sowas. Also was könnte der andere gut gebrauchen, mit dem du da unterwegs bist? Und das ist ja eigentlich schön, so wie man am Anfang eigentlich sagt, versucht, das gemeinschaftlich erstmal zu besprechen, damit man Bescheid weiß, wo sind die neuralgischen Punkte bei jemand anders. Weil sonst ist ja alles, das ist, läuft ja meistens so, es funktioniert ja irgendwie auch, aber irgendwie auf Zufall aufgebaut. Und die Frage ist, will ich meine Kommunikation und Beziehungsgestaltung zu anderen auf Zufall aufbauen? Ich hau dann einen raus, habe dem anderen aber schon so einen eingeschenkt innerlich, was ich nicht wollte und ich wusste, dass der da jetzt gerade irgendwie was mit hat innerlich. Dann schweigt der, dann ist der erstmal absorbiert oder kriegt die Zähne nicht mehr auseinander, weil er denkt, oh Gott, der macht mich hier fertig oder sowas. Also, und in dem anderen Kontext, da ist es ja, glaube ich, für viele ganz gut nachvollziehbar. Viele haben ja Restaurant-Erfahrung, dass die ganz unterschiedlich auch anfangen können. Ja.
Es war ja, wie gesagt, keinerlei Kritik, sondern nur eine Beobachtung und eine Selbstoffenbarung, dass du ja immer solche schönen Geschichten erzählst. Und ich finde die wirklich schön. Ich gucke ja auch, was ich mir davon abschaue und was ich davon adaptiere. Aber was ich nochmal spannend finde jetzt bei dem Gedanken, gerade auch bei dieser Erzählung, war für mich so der Unterschied zwischen, es gibt einen Kontext mit klaren Regeln, auch wenn die ja unterschiedlich ausgelegt werden, aber im Restaurant ist eigentlich klar, wenn ich mich da hinsetze, dann werde ich bedient, dann werde ich gefragt, was ich denn gerne möchte, dann frage ich vielleicht nach, kann ich es auch mit Kroketten statt Kartoffeln haben oder dergleichen. Aber da gibt es ja, ich sag mal, ein klares Regelsystem und ich finde es jetzt nochmal spannend, was du jetzt ja auch zuletzt gesagt hast, dass ja in privaten Beziehungen es häufig irgendwie so zueinander stolpert. Dass die Menschen ja nicht sagen, wie lerne ich jetzt eigentlich Leute kennen? Wie kläre ich, mit wem ich in Beziehung gehe, sei es freundschaftliche Beziehung oder auch romantische Beziehung? Sondern da ergibt sich das halt meistens sehr natürlich und da kommt es ja bei vielen Leuten, ich sag mal, vielleicht eher merkwürdig an, wenn sich jemand hinstellt und sagt, naja, wie möchtest du eigentlich jetzt hier unsere Beziehung führen? Was hast du für Erwartungen? Wie geht's dir damit, wenn ich mal 3 Tage nicht auf eine WhatsApp-Nachricht antworte oder? Das sind ja meistens unausgesprochene Themen.
Genau. Und da ist man darauf angewiesen, dass die andere Seite dann was sagt, wenn irgendwas nicht stimmig ist. Weil da kann ich, dann weiß ich, aha, das magst du nicht, dann muss ich das ja nicht machen, wenn mir die Person wichtig ist. Sagt die aber nichts. Und es bleibt und ich mache einfach weiter und ich denke mir gar nichts, also ich weiß gar nicht, dass sie das stört und verhalte mich weiter so, dann ist das nicht so vorteilhaft, glaube ich. Ja, und manche Menschen sagen da nichts und deswegen komme ich wieder zu deinem Zitat zurück. Vielleicht je mehr ich mich anderen zumute, sagen wir mal mit meinem Schwergewicht, das ist ja auch durchaus real jetzt, was das Körpergewicht angeht, kann das dann natürlich dazu führen, dass dann gewisse Sachen vielleicht nicht ausgesprochen werden oder mir zugemutet werden, weißt du?
Weil du dann einfach metaphorisch gesprochen, also ich erinnere mich gerade nur selbst, weil ich selber manchmal die Situation habe, weil du einfach zu viel Raum annimmst und der andere dann sagt, na, ich habe doch hier gar keinen Platz, ich kann ja gar nichts sagen, weil du mich ja erdrückst.
Wenn wir die Raummetapher nehmen, ja, dann würde ich da halt zustimmen. Ich glaube, es könnte aber eher darum gehen, also es ist meine konkrete Erfahrung, ich kriege da natürlich manchmal so Zuschreibungen, ach du Scheiße, der legt mich hier sofort offen oder wie einer mal in meinem, das wurde mir zugetragen, Rotary Club gesagt hat, da hat einer zum anderen gesagt, bei dem musst du aufpassen, der guckt dir bis ins Schlafzimmer. Und deswegen habe ich ja, glaube ich, in früheren Podcasts auch schon gesagt, peilt ihr mich manchmal so, ich sag mal, als ob ich gerade so bis 5 zählen kann manchmal. Also
ja, das erinnert mich ein bisschen, wo du sagst, dass einer erzählt hat, ne, der guckt mir bis ins Schlafzimmer, erinnert mich das ein bisschen so an den Part, Sätze, die Psychologen niemals öffentlich sagen. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst oder da vielleicht auch schon Gedanken hast oder ja, ahnst, was genau. Ich so denke. Aber das ist zumindest gerade ein Punkt, der bei mir andockt, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so in die konkrete Zumutung gehen. Ich glaube weniger uns gegenseitig, als vielmehr den Zuhörenden, wenn wir mal erzählen, was Psychologen üblicherweise nicht sagen, aber vielleicht lassen wir es auch nur so als Insider hier stehen.
Ja, naja, ich wollte damit nur noch mal sagen, das ist ja, wenn man in seinem Fachgebiet dann zeigt oder die denken, ach du Scheiße, der kann da Sachen wahrnehmen zumindest und kann ihn auch noch in Sprache bringen. Das ist ja häufig ein Unterschied, den wir machen, hoffe ich, in unserer Profession, dass andere denken, okay, da gibt es auch Wörter für, die können da was beschreiben, was ich irgendwie fühle oder wahrnehme. Dann kann das ja zu diesen Effekten führen, oh, da muss ich aufpassen. Oder dass ich da nicht eine Offenbarung kriege hier, eine Beschämung oder irgendwie sowas.
Ja, okay, ich überlege, ich habe gerade, während du erzählt hast, mir überlegt, wie formuliere ich das denn jetzt diplomatisch, den Gedanken, den Psychologen, den ich als Psychologe jetzt nie sage oder vielleicht jetzt nicht ganz so häufig. Was ja mitschwingt, ist dort ja auch die Annahme, also jetzt ganz überspitzt formuliert, dass die andere Person für dich so bedeutsam ist, also entweder, dass du so gut bist und es von jedem gleich mitbekommst, dass du bei jedem direkt ins Schlafzimmer schaust, also ob du willst oder nicht, oder aber, dass die Person so bedeutsam ist, dass du überhaupt das Bedürfnis hast, bis ins Schlafzimmer zu gucken und selbst wenn du es tätest, das dann auch zu thematisieren, also da steckt ja auch ganz viel Annahme und Unterstellung drin, wo ich mir denke, ich habe durchaus gelernt, ich meine, das war ja so am Anfang durchaus auch so eine Professionskrankheit, dass ich ja auch im Privatleben immer gesagt habe, ne, ich bin ja der Psychologe, ich bin ja der Reflektierte, ich muss ja Rücksicht nehmen, bla bla bla, bis ich mir halt irgendwann erlaubt habe, nee, ich bin auch ein Mensch und dementsprechend verhalte ich mich auch mal genauso scheiße wie andere Menschen auch. Ich sage da manchmal mit dem Augenzwinkern, ja, vielleicht nicht ganz so scheiße, womit ich mich schon wieder sehr scheiße dann in der Situation verhalte, aber wie gesagt, mit dem Augenzwinkern verstehen es die Leute dann häufig, aber wo ja auch dann mitschwingt, also wenn es jetzt gerade auch ein, ich sag mal, nicht professioneller Kontext ist, wo du oder ich nicht als Psychologe gerade irgendwie eingekauft ist, schwingt ja irgendwie mit, dass wir ständig in so einem Scan-Modus, Bewertungsmodus, Beobachtungsmodus unterwegs sind, den ich zum Glück, sage ich mittlerweile, nicht immer habe, sondern wo ich auch manchmal tatsächlich nur bis 5 zähle, also nicht nur so tue, als ob, sondern wo ich manchmal auch wirklich sage, nee, habe ich nicht mitbekommen.
Ja. Also ich bin natürlich auch überhaupt nicht immer in diesem Modus. So, das wäre mir viel zu anstrengend, weil wenn ich wirklich in der Tiefe arbeite, dann kostet mir das ziemlich viel Energien, die Wechselwirkung wahrzunehmen, permanent Hypothesen zu bilden, wie formuliere ich hier, muss ich klarer sein, soll ich ein bisschen diffuser werden, soll ich indirekter über Metaphern und Geschichten operieren, soll ich es auf den Punkt bringen? Wie gucken die noch? Wie ist der nonverbale Ausdruck, wenn der und der das sagt? Und so weiter. Also das ist dann schon eine anstrengende Sache. Das habe ich natürlich sonst eher gar nicht. Also da nehme ich auch so Leute wahr wie andere auch. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, vielleicht ist der Blick ins Schlafzimmer gar nicht so entscheidend, weil einer meiner früheren engeren Freunde, der Helmut Meinhof, hat immer gesagt, guck in die Garage oder in den Keller eines Menschen, dann weißt du, wie es in seinem Unbewussten aussieht.
Ich überlege, ob ich jetzt kurz aufstehe und runter zum Keller gehe und mal anfange, ein paar Sachen in Ordnung zu räumen oder zumindest die Leerkartons raus. Was sagen die ganzen Leerkartons, die da noch rumstehen als Verpackungsmaterial für einen etwaigen Umzug? Ja. Ist ja, glaube ich, auch dann eine gute Entgegnung, wenn das jemand sagt, ne, dass du bis ins Schlafzimmer guckst, wo du sagst, muss ich gar nicht, mir reicht die Garage oder der
genau,
Keller.
Dann, genau.
ist das ja vielleicht auch entweder eine Entkräftigung oder eine Bekräftigung der Aussage, je nachdem, wie die andere Person das dann aufgreift.
Ja. Ja gut, jetzt haben wir uns schon eine knappe halbe Stunde von unseren Einstiegszitaten leiten lassen. Hast du denn noch andere Themen für diese Folge? Wir haben uns ja jetzt längere Zeit nicht gesprochen, aus unterschiedlichen Gründen, die dir wichtig sind, heute nochmal anzusprechen. Oder Wünsche an mich?
Also ich hatte es ja vorher schon gesagt, dass ich eigentlich jetzt so im Winter-Einigel-Modus bin und eigentlich sehr, ich will nicht sagen zurückgezogen, aber jetzt nicht so themenfreundlich, was damit vielleicht jetzt im Sinne der Paradoxie ganz gut passt. Es war in Mainz Filmfestival im November und da bin ich mal in einen Film gegangen, der wirklich vom Titel so gut war, dass ich gesagt habe, den muss ich mir anschauen Und da bin ich auch mal ein Freund davon, mir vorher keine Trailer anzugucken, sondern tatsächlich das volle Erlebnis ganz unbedarft wahrzunehmen. Und der Film heißt, Was du von mir sehen kannst.
Oh, schöner Titel. Und hat er inhaltlich das versprochen, was der Titel auslöst? Ja.
Jein. Was ich mir am Ende dachte, und das deswegen resoniert es mit dem, was wir jetzt vorher besprochen haben, dass der Titel ja jetzt vielleicht nicht unbedingt heißen müsste, was du von mir sehen kannst, sondern was ich von mir zeige. Weil das ja letztendlich in Wechselwirkung steht und ich sag mal, der oder ein Kerninhalt dieses Films, der übrigens, glaube ich, heute um 21:45 Uhr, das hilft jetzt unseren Hörerinnen und Hörern nicht, aber dir vielleicht. Der kommt, glaube ich, genau heute auf Arte oder in 2 Tagen. Ist wirklich sehr
Ja.
empfehlenswert. Ich fand den sehr gelungen. Und wo es darum ging, dass letztendlich ja unterschiedliche Menschen uns unterschiedlich wahrnehmen. Also im Sinne von, ne, du siehst andere Sachen jetzt im Kontakt mit mir als meine Frau, als Leute auf Arbeit, als die Bäckereiverkäuferin oder dergleichen. Und dass das letztendlich bereichernd dann ja für die eigene Entwicklung ist. Und mein Gedanke war dann ja, auch aufgrund von eigenen Erfahrungen, dass es ja nicht nur darum geht, was andere von mir sehen, sondern auch, was ich von mir sehe und was ich dann ja auch von mir entsprechend zeigen kann, je nachdem, mit wem ich in Kontakt bin, weil einfach ein anderer Resonanzraum entsteht.
Ja. Oh, das hat jetzt ganz viele schöne Sachen bei mir ausgelöst. Ist in mir die Unordnung entstanden in meinem Schlafzimmer oder Keller, je nachdem. So sieht es bei mir im Kopf jetzt gerade aus, weil die erste Annahme, die wir ja auch sprachlich, jedenfalls für mich, so natürlich übernommen haben, ist, als ob wir immer andere wirklich sehen können, objektiv. Ja, also dass unser Blick objektiv ist, wie Roland sage ich schon, wie Robert ist, ja, das ist natürlich auch ein Irrtum, sondern auch, dass du sagst, was du von dir zeigst, ob das ein anderer überhaupt sieht oder wahrnimmt, was du denkst, das zeige ich heute mal, ist auch noch wieder eine andere Frage. Also das ist ja dieses immense Maß an Subjektivität in unserer Wahrnehmung. Und das, was du natürlich auch sagst, ist, dass wir ja, können wir überhaupt den anderen irgendwie so erkennen oder erkennen wir uns immer irgendwie mit in einem anderen? Und das kann dann angenehm sein, wenn wir es mit anderen Menschen zu tun haben. Die schließen dann unser Herz irgendwie auf, einfach so, wie sie sind und wie sie uns anschauen. Und bei anderen kriegt man da eher einen Schutz- und einen Abwehrimpuls. So, aber das spiegelt vielleicht ja gerade, jedenfalls sind das so, glaube ich, Modelle, denen ich auch anhänge, auch immer unseren eigenen Zustand wider, was wir im Außen sehen und was wir im Außen halt wahrnehmen. Ja.
Ja, ich habe übrigens noch eine Korrektur, weil mein Gedanke war tatsächlich nicht, was ich von mir zeigen kann. Ich meine, das spielt natürlich auch mit rein. Aber der eigentliche Satz, den ich damals dachte, ist, was ich von mir sehen kann, weil ich ja auch andere Leute brauche, um mich selber zu erkennen, weil je nachdem, mit wem ich in Kontakt bin, komme ich entweder in alte, eingefahrene Muster oder ich bin vielleicht in einer ganz neuen Situation, wo ich noch gar keine Automatismen habe, die irgendwie greifen können und wo ich ganz neue Facetten an mir entdecke oder zumindest entdecken kann. Ich muss dazu sagen, hätte der Film Was ich von mir sehen kann geheißen, wäre ich nicht reingegangen. Also tatsächlich fand ich diesen Was du von mir sehen kannst, also auch diese tatsächlich interaktive Komponente, die du ja jetzt schon angesprochen hast, fand ich tatsächlich das Reizvolle an dem Film. Also aus meiner Sicht
Heute
sehenswert.
Abend Arte um 20 Uhr oder 19:45 Uhr. 21.
21:45 Uhr,
Okay.
entweder heute oder am 21.12. Ich kann es nachher, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, nochmal
Alles
kurz
klar,
nachschauen.
gut. Möchte ich sehen, weil ich habe heute Abend hiernach noch ein virtuelles Coaching. Und danach brauche ich was zur Entspannung und dann kann ich mich mit Freude an unser Gespräch vom Podcast erinnern. Und
Genau,
weißt du,
das war so ein
entschuldige, wenn ich
wesentlicher
dich
Gedanke.
unterbreche, aber noch zu dem Film. Ich kann dir jetzt schon sagen, wie es mir nachher gehen wird, wenn ich den Film gucke, damit du so ein bisschen eine Idee kriegst, wie ich Filme gucke mittlerweile. Ich gucke mir den Film an und ich werde ganz häufig immer im Kopf haben, wie hat Robert dieses oder jenes hier gesehen und bewertet? Das weiß ich. Das würde ganz automatisch kommen jetzt, halt durch unser Gespräch. Und ja, das wird sehr stark der Fall sein. Und ansonsten gucke ich häufig Filme und freue mich über spezielle Interaktionsdialoge und wie die das, wie sie es aufgebaut haben, ja, drehbuchmäßig. Wo liegt der Hauptfokus? Was wird direkt, indirekt angeboten? Wie wird meine Wahrnehmung fokussiert? Wann kommt Musik? Wann kommt Dramatische und so weiter? Also das, so gucke ich gern auch mittlerweile. Aber ich kann mich einfach auch manchmal hinsetzen und nehme es einfach nur auf. Aber den Film schaue ich so. Ich also, bin ganz nah heute beim Gucken bei dir sozusagen.
Super. Das finde ich auch nochmal einen spannenden Punkt. Wenn wir gerade bei Filmen sind, dann können wir vielleicht nochmal so ein bisschen Richtung Jahresabschluss schauen. Aber ein Filmerlebnis fand ich in dem Zusammenhang noch sehr spannend oder finde ich teilenswert. Und zwar Melancholia von Lars von Trier. Weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, aber das war für mich insofern eine spannende Erfahrung, weil ich im Kino damals saß und den Film die ersten 20, 30 Minuten so unheimlich beklemmend fand, also körperlich beklemmend, wo ich mir dachte, was ist das denn für ein, ich sag jetzt mal salopp, beschissener Film, dass mir hier so schlecht geht, da passiert nicht wirklich was und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob es dann im Verlauf des Films war oder im Nachgang, in der Reflexion, dachte ich mir, dass das wirklich ein Kunstwerk ist oder einfach auch ein Kunstgriff, dass der Film letztendlich das, was ja auch die Protagonistinnen und Protagonisten im Film erleben, also dieses emotionale Erleben, dass das auch bei mir als Zuschauer ausgelöst wird, dass ich da ja wirklich komplett 1:1 im Erleben drin bin, auch wenn ich es jetzt nicht direkt, also im Sinne des Mitfühlens oder des immersiven Erlebens mitbekomme, aber doch sich quasi dieses emotionale Erleben widerspiegelt, das fand ich dann wirklich genial. Also ist wieder die Frage, ob das Lars von Trier so beabsichtigt hat. Das ist, ne, was wollte uns der Autor damit sagen? Aber zumindest in meinem Erleben war das wirklich eine grandiose Inszenierung, dass ich mir dachte, wow, mir ging es genau dort wie den Leuten in dem Film während der ersten 30 Minuten. Das fand ich
Vielen
sehr
Dank
eindrucksvoll.
Auch für den Tipp. Der ist aber schon ein bisschen älter, der Film, glaube ich, ne?
Der ist älter, ich weiß nicht, also auf jeden Fall deutlich über 10 Jahre, glaube ich. Ja,
auf jeden Fall eine gute Auffrischung, dass ich, wenn ich mal nicht weiß, was ich tun soll und möchte mit dir nochmal darüber in Kontakt gehen, dann gucke ich mir nur nochmal die erste halbe Stunde an. Ja, ernsthaft. Sag dir, jetzt wo wir bei Filmen sind, noch eins, was mich gerade auch in meinem Freundeskreis sehr auch emotional angerührt hat. Kennst du die Serie Yellowstone?
Das ist, also ich habe gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe gerade mit meinem Stift, mit dem ich ein bisschen was mitschreibe, auf KD gezeigt, weil tatsächlich Yellowstone eine Empfehlung meiner Schwiegereltern waren und wir haben jetzt alles, was auf Netflix zu sehen ist, haben meine Frau und ich geschaut, ja.
Ah ja. Ich habe.
Also die ersten 3, 4 Staffeln oder sowas müssten das gewesen sein.
Ja. Ich habe nämlich heute an dich gedacht, ich habe heute zufällig in meinen sozialen Netzwerken hier, wo ich so unterwegs bin, wurde mir ein ganz kurzer Podcast angeboten über diese Serie Yellowstone und da spricht jemand über diese Serie, hochgradig interessant. Könnte ich dir den Link nochmal schicken, wenn du magst, ist glaube ich nur eine Viertelstunde und derjenige kommt aus dem Thüringer Wald und hat dann so ein paar Episoden da mit seinen Erfahrungen im Thüringer Wald verbunden. Da du ja aus Erfurt kommst, liegt der Thüringer Wald sozusagen hinter der Haustür. Vielleicht interessiert dich das, diese Perspektiven da drauf. Ich fand die heute Morgen nochmal sehr, sehr schön zu hören. Und ja, bei Yellowstone, also dass das eine Serie ist, die spaltet, wo es spalten soll, hat er zumindest gesagt. Und aber auch dieses Bewahren von Alten, von Werten, Tradition von Gewohnheiten im Vergleich zum Neuen. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe die Serie auch geschaut. Ich habe die sehr gern geguckt. Ich habe die einzelnen Rollen mir angeguckt. Wo kann man sich leicht mit identifizieren? Wo zeigen die so viel Widersprüche, dass erstmal eine Identifikation nicht so leicht möglich ist? ganz viele Themen zum Thema Führung und Ordnung in einem sozialen System, habe ich da gesehen. Und ich habe die Serie weiterempfohlen, auch einem Freund in München, der ist im Moment gerade ein bisschen in der Krise. Und der rief irgendwann an, oh Scheiße, ich habe angefangen, das zu gucken. Ich habe jetzt von Freitagabend bis Sonntagmorgen durchgeguckt und dieser Film ist ein, wie hat er das genannt, so ähnlich, ein Komplettanschlag auf mein psychisches System. Er muss weinen und kommt mit allen möglichen Themen in Kontakt.
Ja, also diese Thematisierung von den zwischenmenschlichen Themen oder auch den Spannungsfeldern, das waren tatsächlich die Punkte, die mich dann auch abgeholt haben, weil ich weiß noch, die ersten ein, zwei Folgen habe ich mit meiner Frau schon diskutiert, dass ich das nicht mit angucke, weil irgendwie, ne, jetzt Wilder Westen, Cowboys ist jetzt nicht so mein Thema, aber tatsächlich dann diese ganze Beziehungsdynamik, die sich dann ja dort herausgezeichnet hat und die Ambivalenzen sowohl in den Charakteren als auch zwischen den Charakteren, um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, falls das auch nochmal jemand schauen mag, fand ich sehr, sehr ja, gelungen und auch sehr
ich auch.
Ergreifend.
Also das hat mich wirklich, das fand ich halt faszinierend, auch wie die das eingeflochten haben. Auch da bekam der Begriff Bahnhof nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja. Ja gut, aber da wollen wir nicht so viel verraten. Gut, ja, jetzt haben wir unsere Filmgespräche vielleicht abgehakt. Was könnten wir sonst noch für Themen haben? Hast du auch Weihnachtskarten schon bekommen? Dankeskarten von Kundinnen und Kunden, die sich bei dir bedanken für die gute Arbeit im abgelaufenen Jahr?
Ich sag mal salopp nicht, dass ich wüsste, weil ich seit gestern Urlaub habe und davor jetzt nichts da war, aber ich hatte eine relativ interessante Unterhaltung mit einer Arbeitskollegin, also Arbeitskollegin im Sinne von der Bahn in einem anderen Geschäftsfeld, mit der ich mich unterhalten habe, dass ich jetzt ja nicht so der Typ bin, der halt solche Dankes- und Grußkarten halt schickt, im Sinne von, oder E-Mails, ne, im Sinne von Danke für die Zusammenarbeit und guten Rutsch und neues Jahr, weil ich mir denke, es entspricht jetzt in Anführungszeichen, ich will nicht mal sagen, dass es nicht meiner Art entspricht, aber ich glaube, würde ich tatsächlich damit anfangen, wüsste ich nicht, wo ich aufhöre, wem ich dann was schicke. Und weil ich mir auch denke, die Leute, denen ich etwas schicken würde, die wissen auch, dass ich es meine und dann brauche ich es nicht mehr schicken. Also das ist auch so der Punkt, wo, ne, wenn wir im Gespräch sind, wenn wir dann fertig sind, wir uns schöne Weihnachten, guten Rutsch wünschen, so, dann brauche ich jetzt keine Karte hinterher. Und selbst wenn wir uns nicht gesprochen hätten, wäre ich davon ausgegangen, dass wir uns auf jeden Fall eine gute Weihnachtszeit wünschen. Und wo ich das halt jetzt, ja, sage ich mal, dieser ganze Social Call oder nur um irgendwie frohe Weihnachten zu wünschen, das ist ein spannendes Thema, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke. Aber das ist irgendwie nicht so mein Heimatgebiet, wo ich sage, ich setze mich hin und dann lege ich los und schreibe Karten. Das habe ich mir immer vorgenommen, das zu machen. Und das habe ich mir auch vorgenommen, wenn ich in Urlaub fahre und dann kaufe ich Postkarten und dann finde ich Jahre später hier die 10 Postkarten, die ich mitgebracht habe, die ungeschrieben hier liegen, wo ich sage, ist einfach schade. Kann ich vielleicht im nächsten Jahr nochmal draufschauen, von wegen, was ich brauche, damit ich dann vielleicht doch mal die ein oder andere Karte mehr verschicke.
Ja, ich verschicke auch keine Karten, aber ich habe jetzt durchaus einige bekommen. Also ich bin ja vielleicht in einem anderen Arbeitskontext und Kundenkontext unterwegs, da ich halt Unternehmenskunden auch habe. Und bei denen ist es teilweise so üblich, da schreiben die Inhaber oder die Chefs handgeschriebene Weihnachtskarten. Und da war durchaus was dabei, was mich berührt hat. Und das Interessante, was ich da nochmal so empfunden habe, dass wie lässt man so Positives über sich an sich heran? Wie geht man damit um? Kann man sich das erstmal anhören, also lesen und zulassen und auch vielleicht ein bisschen, jetzt ein bisschen weicher werden innerlich in meinen harten Bewertungen, die ich teilweise mir gegenüber und meiner Arbeit gegenüber habe? Oder negiere ich das dann? Oder muss ich mich dann selbst wieder sozusagen erden, weil das dann sonst vielleicht so leicht werden kann und eine Thermik entsteht, dass man dermaßen schnell aufsteigt. Ja, also das fand ich nochmal ganz spannend und interessant. Und ich persönlich jetzt für mich habe das aber nochmal mit eigenen Veränderungen in Verbindung gebracht. Ich habe für mich das Gefühl, dass ich so, sagen wir mal, seit einem Jahr, anderthalb Jahren nochmal ein bisschen was verändern konnte in meinem inneren Bewertungssystem oder Empfindungsinstrument auch, was sich dann in einer leichteren Arbeitsweise gezeigt hat. Also nicht, dass es weniger anstrengend ist, aber ich weiß nicht, dass es weniger Widerstand gibt. Also noch mehr Vertrauen, dass das einfach so, wie ich es mache, situativ gut ist. Und mir nicht zu überlegen, so viele Modelle und zu planen, sondern zu vertrauen, ich höre die wichtigen Sachen, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander sprechen und finde dann auch irgendwie situativ eine gute Methode, denen das dann anzubieten, dass die dann an ihre Ziele kommen, die sie da haben wollen. Ich weiß nicht, ob du das so nachempfinden kannst. Das ist
also,
ja.
Nee, du hattest noch angesetzt, was zu ergänzen.
Nein, das war durch.
Also ich hab viel genickt, weil es für mich auch, also ich habe jetzt auch so eine Weichheit rausgehört, wo ich mich an der einen oder anderen Stelle auch darin übe, einfach da Sachen leichter zu nehmen oder nicht immer gleich drauf anzuspringen. Und dann kam mir so ein bisschen neckisch der Gedanke, in RKD, wo ordnest du das denn jetzt ein in Bezug auf unseren Beginn der Podcast-Folge im Sinne von dieses, ne, leichter machen, leichter sein, leichter nach draußen gehen mit dem, was du so mitbringst, würdest du das eher auf dem Aspekt, und ich mache jetzt bewusst eine Entweder-Oder-Konstruktion, die du natürlich auch brechen kannst, aber würdest du das eher auf der Seite einordnen, wie mache ich es anderen leichter, oder würdest du es eher auf der Seite einordnen, wie drücke ich mich aus, so wie ich in Anführungszeichen bin?
Ja, ich würde die Antwort so geben, dass ich sage, es ist mir gelungen, dass ich es mit mir oder mir einfacher mache. Und damit erziele ich die Wirkung, dass es für andere einfacher wird. Mache ich mir das schwer, sehe ich die Dinge komplex oder habe da einen Mordsanspruch und dann wird es automatisch, glaube ich, auch für die anderen schwerer. Ich glaube, das sind genau die Resonanzeffekte oder Übertragungseffekte, die sich dann halt auswirken. Und ein bisschen mehr, ich sag mal so, Weichheit, Großzügigkeit in den Formulierungen, ein bisschen so liebevollere Verständnisfähigkeit für diese menschlichen Phänomene, also das wirklich auch dann leicht in den Ausdruck zu bringen, dass nun jeder Mensch so einzigartig ist wie sein Fingerabdruck und es sich deshalb verbietet, ihn in so Module oder Schubladen und Etiketten reinzuwürgen, das schafft irgendwie eine andere Atmosphäre. Ich war am Montag bei einem großen deutschen Konzern, wo du auch schon mal mit mir zusammen warst. Und da war ein Leitkreis in einem Tagungshotel und so hartgesottene Manager, so mit Ingenieurshintergrund und Ausbildung. Und das lief so schön und gut, dass die plötzlich Sachen auch also es geht nicht darum, dass sich Menschen öffnen müssen per se, aber die konnten auf sich so schauen anders, konnten dann die ungünstigen Wechselwirkungen sehen, wo sie sich inhaltlich häufig miteinander sehr verhakt haben. Das war für mich eine wunderbare Erfahrung auch. Und ich glaube, dass das eher leichter geschehen ist, weil ich mit mir auch nicht so streng in meinem inneren Self-Talk bin und Dialog zwischen diesen Anteilen, die da miteinander ringen.
Das heißt, wenn wir jetzt ja, oder wenn ich jetzt ja wieder ein bisschen an Satzumformulierung bin, wie vorhin bei dem einen Filmtitel, dann könnte hier auch eine Frage lauten, eben statt, wie gelingt es mir, dass andere leichter mit mir oder ich mit anderen leichter in Kontakt komme, stattdessen eher zu schauen, was brauche ich oder wie gelingt es mir, mit mir selbst leichter in Kontakt zu kommen oder einfach besser mit mir umzugehen, weil in dem Moment, wo ich besser mit mir im Kontakt bin, kann ich auch besser und leichter mit anderen in Kontakt gehen.
Oh, das hast du so schön gesagt. Das öffnet mich gerade nochmal. Wunderbar. Ja, sehr schön. Genau, das ist der Punkt. Und das ist, glaube ich, und das können wir mit anderen machen, also in der Auseinandersetzung mit anderen vielleicht auch üben. Aber das ist, glaube ich, das eigene, was wir selbst für uns tun können, ohne die anderen. Dass wir diesen Dialog immer noch mal im Inneren angucken und vielleicht auch ganz bewusst eben andere Stimmen da einführen, weil ich glaube, das ist ja das, worüber wir eben gesprochen haben im Yellowstone, dass wir ja auch nicht so klar und eindeutig sind, sondern dass es da auch gebrochene Sachen gibt oder fragmentierte Sachen, die nicht für in uns nicht gut zusammenwirken, ja, abgetrennte Einheiten, alte Verletzungen, wie auch immer. Von daher. Ja, also das war für mich jedenfalls nochmal eine sehr schöne Erfahrung und ich musste da mit dem Auto hinfahren und bin dann am Montagabend, hatte ich 4 Stunden Rückfahrt allein im Auto. Kennst du das auch, wenn du Auto fährst alleine, dass man dann auch in so eine Art meditative Haltung kommt, wo man zwar Auto fährt, automatisiert, aber auch ganz viel innere Sachen sich so einstellen können?
Du siehst mich gerade grinsen und meine Frau würde vermutlich gleich wild applaudierend daneben klatschen, weil ich ja immer noch keinen Führerschein
Ach
habe und
so, ah
dementsprechend
ja,
kenne ich diese
ah ja,
Erfahrung
ah ja.
nicht. Und meine Frau sagt ja, Robert, mach jetzt endlich mal deinen Führerschein. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich kann es mir zumindest, oder sagen wir, ich habe eine vage Vorstellung davon, von diesem Zustand.
Ja, aber nun gut, du wirst wissen, warum du noch keinen Führerschein hast und das ist bestimmt auch gut. Aber man kann auch in diese Zustände bei der Bahn fahren, aber da habe ich meistens selten, bin ich halt allein. Von daher ist da der Ablenkungsgrad dann nochmal höher.
Also dieses Alleinsein im Zug HD, das lässt sich machen. Ich meine, die Bahn sucht ja immer noch
Ach
Lokführer
ja.
und Lokführerinnen. Also falls du da noch mal Interesse hast, gibt es auch die Möglichkeit, dass du einfach vorne dann im Führerstand drin sitzt und einfach den Zug fährst und da dann vielleicht auch mit der Zeit einfach die Routine, den Automatisierungsgrad und den Flow-Zustand hast, dass du einfach auch da dann über Gott und die Welt nachsinnieren oder einfach sein kannst. Also das.
Ja, das ist ein verlockendes, nicht nur Angebot, sondern Idee, weil da fahre ich ja auf ganz sicheren Schienen dann umher und durch die Welt. Da ist die Gefahr, dass ich mal von der Bahn abkomme, nicht so groß in meinem Leben, ne?
Also tragischerweise gibt es ja auch da die Möglichkeit, aber an sich, du hast viele Sicherungssysteme, du kannst nicht so leicht links oder rechts ausbrechen. Ja, also sag gern Bescheid, dann werbe ich dich als Mitarbeiter, dann kriege ich noch eine kleine Prämie, natürlich eine kleine
Sehr gut.
Werbeprämie. Wäre auch eine spannende Entwicklung.
Ja, das ist sehr schön. Ich habe gerade beim Einkaufen einen alten Freund, der ist 20 Jahre älter als ich, der ist noch sehr fit und der war als Lehrer aktiv früher. Und mit dem habe ich mal eine Wanderung in Frankreich gemacht. Es gibt von Robert Louis Stevenson so ein schönes Buch mit dem Esel durch die Cevennen. Und wir sind dann diese mehrtägige Wanderroute da abgegangen, mal zusammen. Ich war noch sehr jung entsprechend. Und den habe ich wieder getroffen und da haben wir uns so kurz ausgetauscht, wie es geht und so. Und dann hat er gesagt: Ach, Klaus-Dieter, weißt du was? Ich bin menschenmüde. Und ich habe so viel mit Kindern in der Schule und mit Kolleginnen und Kollegen zu tun gehabt. Ich habe die Nase voll von anderen Menschen. Ich bin menschenmüde. Von daher könnte ich mich durchaus darüber, also werde ich darüber nochmal nachdenken, ob Lokführer, weil diese zunehmende Menschenmüdigkeit nehme ich durchaus auch teilweise wahr.
Oder du sitzt einfach hoch oben in deinem Adlerhorst und schaust in die
Und gucke
Ferne
auf die anderen,
und beobachtest das
genau.
Geschehen. Ist ja auch eine Möglichkeit, die sich anbietet. Aber tatsächlich ist das, also sein eigener Chef sein bei vielen Lokführerinnen und Lokführern tatsächlich die große Motivation, dass sie sagen, ne, mir geht hier keiner auf die Nerven, ich bin jetzt quasi hier der Chef, auf dem Bock. Dass die natürlich in Abstimmung sind mit den Fahrdienstleitern und so weiter und so fort, ist natürlich auch gegeben, aber die haben ja dort schon einen sehr autonomen
Ah ja.
Schaffensraum, wo sie einfach viel gestalten können und einfach auch viel eigenverantwortlich regeln.
Gut, vielleicht lade ich mir mal die Bewerbungsunterlagen runter demnächst bei der Deutschen Bahn. Ja, okay.
Aber es ist tatsächlich vielleicht noch da als Abschlussgedanke insofern ein spannendes Thema, weil ich ja noch im Arbeitsausklang bin und ich muss tatsächlich noch 2, 3 statistische Sachen ausfüllen auf dem Laptop. Und ich hatte auch mal einen Ingenieur, wo du ja von bei Ingenieuren warst, in einem Einzelcoaching, der meinte, ja, er ist tatsächlich vom Ingenieur zum Lokführer gewechselt, weil er eben da nicht mehr auch so viel vorausplanen und so viel vorausdenken muss, weil als Ingenieur muss er planen, ne, was ist da in 3 Wochen irgendwie zu tun und was hat das für Auswirkungen und wie sind da die Wechselwirkungen, sondern er hat gesagt, ich setze mich halt vorne auf den Bock, ich fahre die Lok, wenn ich fertig bin, steige ich runter und was danach passiert, ist mir egal und ich habe quasi nicht irgendwie schon die Gedanken an das, was in Zukunft passiert und wenn die Lok niemand fährt, dann ist es auch nicht mein Problem. Also das fand ich nochmal sehr spannend, dort einfach auch als ja, motivationalen Faktor von einer, ich sag mal, häufig hoch angesehenen, hochkomplexen Ingenieurstätigkeit zu einer, ich sage jetzt bewusst vermeintlich leichteren Tätigkeit wie Triebfahrzeugführer zu wechseln und einfach zu sagen, ich habe hier einfach meinen abgeschlossenen Raum und in den gehe ich rein, dann fahre ich den Zug und dann gehe ich raus und dann ist fertig und habe dann eine klare Trennung zwischen Arbeits- und Privatleben, fand ich eine sehr reife und auch sehr anerkennenswerte Überlegung.
Ja, das ist ja schön, wenn man das so klar für sich hat und setzt es dann auch um. Also da gibt es ja kein Zögern im Sinne von, wie haben wir das vorhin genannt, Handlungsumsetzung.
Ach so, Umsetzungsproblem, ja.
Ja, genau.
Oder genau, kein Problem bei der Umsetzung, genau.
Ja, ich habe parallel arbeitet es schon in mir, wenn ich jetzt durch mein Leben gegangen wäre, wie so im Lokführerstand auf sicheren Schienen mit ganz vielen Sicherungssystemen, dass ich nicht mal links und rechts ausbreche, frage ich mich gerade, was dann aus mir geworden wäre mit den Erfahrungen, wo ich Sicherheitssysteme vielleicht gar nicht hatte oder wo ich sie so manipuliert habe, dass ich doch mal links und rechts von der Bahn runterkomme und mal gucke, was da so ist. Die Frage beschäftigt mich gerade, weil ich kenne natürlich viele Menschen, die versuchen, die fahren nicht in der Lok, aber die sind immer dabei, ihr Leben so zu organisieren, dass das so ähnlich ist. Klare Linie, feste Schienen, keine Abweichung, Sicherungssysteme hier, Absicherung da. Und dann andere, die ich dann auch in der Psychiatrie habe kennenlernen dürfen, die völlig wild da hin und her laufen und so weiter. Ja, also von Schienen runterspringen, überhaupt keine Sicherung in sich tragen und naja, gut, das nehme ich mit in den heutigen Abend. Ich würde sagen, Robert, wir machen Schluss. Ich wünsche dir und deinen Lieben, insbesondere deiner Frau, ein wunderbares Weihnachtsfest. Alles Gute fürs neue Jahr und vielleicht liegt dann ja bald nächstes Jahr bei deiner Frau der Führerschein unterm Weihnachtsbaum von dir.
Ebenso und vielen Dank, Kadi, bis nächstes Jahr.
Alles klar. Bis dann, Robert.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.